neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Andreas zu Gast. Hallo Andreas.
Hallo Fabian.
Sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du so spät am Abend da bist. Ich meine, es ist noch nicht so spät wie sonst, wenn ich Spätschicht habe, aber trotzdem am Abend.
Und aber immer an Freitagabend.
An einem Freitagabend. Mache ich sonst eigentlich auch nicht, dass ich auf einen Freitagabend aufnehme, aber ich muss ein bisschen vorproduzieren und daher ist das dann jetzt einfach mal so.
Passt.
Andreas, ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig über jeden einzelnen Gast, der hier ist. Und bei dir möchte ich auch immer wie bei jedem so ein bisschen reinstarten. Andreas, wer bist du eigentlich? Was machst du vielleicht beruflich? Wo kommst du her? So ein kleines, klitzekleines Bild von dir so außerhalb der Rollenspiele.
Außerhalb der Rollenspielwelt, da ist der kleinere Teil von mir, möchte ich fast behaupten. Ja, ich bin Andreas, ich bin 52, komme aus Schleswig-Holstein. Ich arbeite seit inzwischen 26,5 Jahren in einer Halbleiterproduktionsfirma. Hab da angefangen als Maschinenbediener und 18 Jahre lang Schicht gearbeitet. Dann gab es einen familiären Umbruch und ich musste aus der Schicht raus und bin seitdem im normalen Tagdienst und habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, alles, was bei uns schief gehen kann, in irgendeiner Art und Weise aus der Datenbank zu pflücken, mir Gedanken darüber zu machen, ob wir es noch verkaufen können oder dürfen. Und das dann den Ingenieuren vorzulegen. Damit verdiene ich meine Brötchen, also meine und die von meinem Sohn. Ich habe einen 22-jährigen Trans-Sohn zu Hause sitzen. Und wenn ich nicht gerade im Büro oder im Homeoffice sitze oder hinter irgendeinem Spielleiterschirm an einem Rollenspieltisch sitze, dann mache ich noch Theater. Ich bin Laienschauspieler an einer niederdeutschen Bühne hier in meiner kleinen Heimatstadt Itzehoe, wo ich seit 3 Jahren viel als Schauspieler, aber auch ein bisschen schon als Regisseur und andere Sachen hinter den Kulissen zu einer kleinen Theatertruppe arbeite. Arbeiten ist etwas viel gesagt, weil man kriegt ja kein Geld dafür, außer dem Applaus der Leute aus dem Publikum. Aber es ist Arbeit, es ist schon anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man über 30 Jahre lang sich nicht wirklich damit beschäftigt hat, irgendwas memorieren zu müssen. Und dann hat man da so ein 60 Seiten Textbuch, wo man fast jeder Seite was zu sagen hat. Das ist schon eine Umstellung, das ist eine Hausnummer dann, ja.
Okay, krass, cool. Mhm. Also Rollenspiel und Schauspiel habe ich ja jetzt schon öfter hier, das heißt öfter auch nicht, aber auch schon mal gehabt. Und auch da ist ja die Brücke sehr klein, kann man ja schon fast sagen. Ja. Du nimmst wahrscheinlich sehr viel vom Rollenspiel mit ins Schauspiel und auch andersrum.
Absolut.
Da können wir nachher noch gerne drauf zurückkommen. Denn wir wollen natürlich erstmal wissen, wie ist es dazu gekommen, dass du Rollenspiele spielst?
Wie bin ich hinter den Charakterbogen gekommen? Ja, das ist jetzt schon ein paar Donnerstage her. Das war der Herbst 1986. Das muss um den Dreh rum gewesen sein. Ich kann es nicht mit einem genauen Datum oder auch nur irgendwie sagen, welcher Monat das genau war, aber da hat ein Freund von mir, ein etwas jüngerer Freund, die rote Basisbox von Dungeons & Dragons damals angeschleppt. Er hatte vorher schon davon erzählt, er hat es auch irgendwie über Schulhofkontakte in seiner Schule kennengelernt und war da sehr begeistert von, hat uns, mich und auch einen weiteren Freund da mit reingezogen. Und dann hatte ich erst einmal per se verloren, weil die anderen beiden waren Legastheniker. Und hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit Lesen, auch vielleicht mal Vorlesen oder so. Und das war aber dann genau meine Domäne. Ich bin von jeher Leseratte gewesen. Und habe mich dann also in dieses wirklich faszinierende Spiel reingearbeitet. Diese rote Box hat damals ein sehr, sehr, sehr tolles Solo-Abenteuer als Einführung in die Welt, in die Spielmechanik gehabt. Ich habe seither noch nicht wieder sowas Tolles gesehen. Ja, und dann haben wir jahrelang im Grunde genommen mit dem Inhalt dieser roten Basisbox ein bisschen vor uns hingetüdelt, haben unsere eigenen Dungeons auf Karo-Papier gezeichnet und haben uns da gut, damals im Endeffekt durchgemetzelt. Ich war knapp 13 und der Freund, der uns reingezogen hat, der war noch irgendwie ein oder zwei Jahre jünger. Wir hatten also noch nicht so richtig viel mit Rollenspiel, aber es war halt schon lustig, mit verschiedenen Möglichkeiten sich dadurch das ein oder andere Hindernis durchzuarbeiten damals. Mhm. Das war schon ganz lustig. Ja, dann sind wir Kreise irgendwann ein bisschen weit auseinandergegangen. Wir haben in unserer kleinen norddeutschen Stadt irgendwann tatsächlich in irgendeinem Laden noch ein Regal gefunden. Genau, das war ein Bücherladen. Bücherladen, der tatsächlich Rollenspielbücher verkauft hatte. Der hatte das Dungeons & Dragons Zeug damals im Angebot. Und irgendwann kamen dann noch andere Sachen hinzu. Die waren im gleichen Regal, haben uns also auch sofort angesprochen. Und dann sind wir auf, ich glaube, das erste Mal auf das Schwarze Auge gestoßen damals. Die erste Basisbox wohl. Und noch andere Spiele. Und haben dann festgestellt, dass es mehr gibt als halt nur Fantasy mit W20, würfen Sie bitte hoch. Und haben dann im Grunde genommen, wie so ein Ertrinkender, der nach dem Seil greift, alles uns gezogen, was irgendwie nach Rollenspiel aussah. Und haben uns da reingestürzt und haben verschiedensten Welten so erkundet. Also ich habe wirklich eine lange Zeit einfach alles aufgeschlagen und angelesen, was nicht irgendwie bei drei wieder im Regal eingeschlossen war. Und habe dann aber auch irgendwann festgestellt, dass nicht alles gut ist. Oder auch einfach, dass ich nicht für alles gemacht bin. Irgendwann hat ein anderer Freund Shadowrun 2 mitgebracht und das auf den Tisch gelegt und sah von außen erstmal toll aus. Das Cover war von dem gleichen Zeichner wie die D&D-Box damals. Larry Elmore. Und das war erstmal so schon fast ein Gütesiegel. Und da sind wir auch lange drin reingegangen und haben versucht, es zu spielen, aber irgendwie, also die Regeln waren damals schon nicht unbedingt preisverdächtig und inzwischen kann ich mit Sicherheit sagen, Cyberpunk an sich ist irgendwie nicht so mein Genre. Mhm. Das ist eine der wenigen Ausnahmen an Genres, wo ich mich wirklich rausklinke, wenn das mal im Angebot ist irgendwo.
Ja.
Ja, aber ansonsten, ich habe jahrelang, jahrzehntelang auch DSA gespielt. Ich war Teil des Baronie-Briefspiels.
Muss ich mal einmal kurz einhaken. Erklär das mal. Was Baronie-Briefspiel?
Ja, das ist ein Begriff, über den bin ich damals auch eher zufällig gestolpert. Also, nachdem ich mit DSA angefangen hatte, wir sind, glaube ich, noch in die letzten Züge von DSA 1 reingerutscht damals, haben mit DSA 2 uns richtig eingearbeitet und auch irgendwann am Übergang von 2 zu 3 kam ich dann zu der Gelegenheit, dass ich mir den aventurischen Boten bestellen konnte.
Ja.
Das monatliche oder das damals noch zweimonatliche Fansign. Und das war damals so die Zeit, als kurz bevor Kaiser Heil verschwand, bin ich damit reingestiegen. Ist ja. Also auch schon ein paar Preios-Tage her. Und in einem dieser Boten war dann irgendwann, da ging es dann los mit dem Bürgerkrieg, mit dem Rabenkaiser Answin. Und da ging dann die Spielerschaft, die damals noch sehr aktiv auch von der Redaktion mit ins Boot geholt, will ich nicht sagen, aber schon ein bisschen mit eingebunden war. Da ging der Kleinanzeigenteil so ein bisschen Amok. Und irgendeiner hat dann mal eine Anzeige gepostet, die meine Aufmerksamkeit erregt hat. Da wollte jemand den Theaterorden, den Rondrianischen Theaterorden wieder gründen, der halt irgendwie vor 1000 Jahren untergegangen ist. Ich habe es echt nicht mehr so ganz im Kopf, die Geschichte damals, aber das wollte halt wieder aufmachen und wollte das dann quasi als Spielerorden bei der Redaktion irgendwie festmachen. Und da haben sich eine Handvoll Leute drauf gemeldet bei ihm und er hat auch in der ersten Antwortwelle quasi die Geschehnisse unserer Charaktere, unserer Helden bei der Belagerung von Gareth, glaube ich, war das, sehr schön als, ich glaube, 20, 30-seitige Geschichte ausgearbeitet. Und damit waren wir als kleine Community für uns schon mal so gesetzt. Damals aber halt nur als Brief verkehrt, weil Internet hatte noch keiner. Damit bin ich so ein bisschen dann, hatte ich einen Ritter eines Rondrianischen Ordens, der sich immer noch bemühte, auch innerweltlich die Anerkennung der Kirche der Rondra zu bekommen. Und auch der Spieler, der dieses ganze Ding angeleitet hatte, der versuchte irgendwie das Ding immer noch bei der Redaktion unterzubringen, wo er auch tatsächlich Kontakte hatte. Und ein bisschen später, der Bürgerkrieg war vorbei, gab es dann den großen Reichstag zu Gareth, wo die ganzen Adligen zusammenkamen, um Prinz Brin damals dabei zu unterstützen, das Ganze aufzuräumen und mal wieder ein bisschen in Schwung zu kriegen. Und da hat dann die Redaktion sich gedacht, wir haben mal so einen Fragenkatalog in den aventurischen Boten. Das sind die Themen, die auf diesem Reichstag besprochen werden. Liebe Spieler, erzählt uns doch, was eure Charaktere da machen. Wie sie sich äußern würden. Und da ist bei mir dann irgendwo auch so eine Sicherung weggelaufen. Rausgesprungen und weggelaufen. Habe ich mich hingesetzt und habe eine schwarze Patrone in meinen Tintenfüller geklatscht. Habe ein paar Bögen Briefpapier von meinem Vater geklaut und habe irgendwie 7 oder 8 Seiten handschriftlich dazu verfasst, wie mein Ritter sich zu diesen Positionen da äußert. Und habe das dann auch tatsächlich abgeschickt. Und 2 Ausgaben später war dann sozusagen die, 1 oder 2 Ausgaben später war dann im Boten die Auswertung dieser Geschichte. Und da wurde dann auch erzählt, dass einige der Leute sich richtig Mühe gegeben haben, ihre Antworten stimmig, spielerisch schön, in time rüberzubringen. Und das fanden sie so toll, dass sie einige von denen in den offiziellen aventurischen Adelsstand erhoben haben. Und unter anderem war dann auch meine Figur da genannt, die dann plötzlich Baron in der Markgrafschaft Windhag war. Und das war so der Beginn des Briefspiels. Da war damals noch nicht so richtig viel los, weil er war halt mit Brief, war ein bisschen langsam und die Kontakte waren alle ein bisschen langsam, schwierig herzustellen. Aber Anfang der 2000er, also ich glaube, das war sogar, man muss 2000 gewesen sein, da habe ich mir dann meine erste E-Mail-Adresse angelegt in einem Internetcafé und konnte mich dann tatsächlich auf die wenigen E-Mail-Adressen der damaligen Briefspielkanzler, also der Regionalverwaltungsspieler sozusagen, da melden und bin dann mit ein paar anderen Leuten in Kontakt gekommen und dann ging es so ein kleines bisschen los, dass man angefangen hat, sich inneraventurisch auszutauschen und auch wir haben so ein bisschen Worldbuilding dann tatsächlich getrieben haben, weil gerade die Markgrafschaft Windhag, ich weiß, du bist DSA-Spieler,
ja.
Die sagte uns damals nichts. Wir haben dann, so spontan wusste das keiner, wo das ist, aus meinem Freundeskreis, und wir haben dann die Landschafts- und Kreaturenbox rausgekramt und haben ein bisschen wühlen müssen, bis wir dann gefunden haben, das ist der Zipfelgebirge, der südlich von Albernia dranhängt.
Okay.
Das ist sozusagen der Puffer zwischen Albernia und dem Alten Reich gewesen, dem Horasiat.
Ich müsste jetzt mal eben, ich mach das jetzt einfach mal. Ich kann immer noch.
Schau mal auf die Karte.
Okay, wo war das jetzt?
Jetzt liegt dieses Bild nicht. Das ist südlich von Albernia.
Südlich von
Albernia. Und nördlich vom Horasreich, an der Westküste.
An der Westküste. Das ist jetzt für die Zuhörer total langweilig.
Ja, es ist, tut mir leid.
Nö, alles gut.
Ja, und ich grüße. Unsere Hauptstadt ist Harben, die Hafenstadt, wo lange Zeit auch ein Teil der Reichsmarine sich verankert hat. Bis dann mal ein Admiral meinte, er muss rebellieren. Dann wurde es ein bisschen umstrukturiert.
Alusa, Man, Mendena.
Jetzt kann ich was sehen. Also.
Also entweder habe ich eine falsche Karte oder es ist nicht eingezeichnet.
Okay, hast du Havanna? Die Hauptstadt von Albernia. Das ist so ein kleiner Hubbel an der Westküste, wo der große Fluss in so einem riesigen Delta mit mehreren Armen rauskommt. Ungefähr in der Mitte von Aventurien, würde ich meinen.
Golf, ich bin jetzt gerade beim, okay, machen wir das mal zusammen. Ich bin jetzt beim Golf vom Pericum.
Das ist die Ostküste.
Okay, ach da, okay, jetzt habe ich es.
Das andere Westen.
Ja, okay. Havanna, habe ich gefunden.
Ja, genau. Genau. Und da gehst du quasi nach Süden am Ufer entlang, bis dann das grüne Sumpfland aufhört vom großen Fluss und dann kommst du in die Windhagberge. Genau, und da geht dann das Windhager Land runter bis das Land scharf nach Osten abbiegt in Richtung Grangor.
Ja, genau. Okay.
Ne? Und da, wenn man dann da den Fluss bei Grangor ein bisschen hochfährt, dann hat man dann irgendwann, der Fluss biegt ein bisschen nach Westen ab, wieder in die Berge rein, also kommt wahrscheinlich aus den Bergen raus. Ja. Und diese Biegung ist meine Nordgrenze gewesen.
Okay.
Und die Reichsgrenze nach Süden.
Ich mache da mal eben schnell einen Screenshot von, damit ich das irgendwie den Zuhörern visuell auf Instagram, könnt ihr das nachher gucken. Dann habt ihr ungefähr ein. Ich werde es auch nochmal rot markieren, einzeichnen und dann.
Mhm. Die Baronie Osthagen.
Ich finde das cool. Finde ich cool.
Mhm. Ja, ich fand es auch sehr lange sehr cool.
Okay.
Habe ich mir auch tatsächlich was drauf eingebildet.
Dann weiter im Text. Okay, wir haben jetzt genau. Den Ort des Geschehens gefunden.
Genau. Als Baron von Osthagen hatte ich ja erstmal nur. Ich hatte tatsächlich bloß eine Schwarz-Weiß-Karte, wo. Die Umrisse meines Landes im Rahmen vom Windhag eingezeichnet waren und mehr gab es nicht. Es gab noch nicht mal irgendwie mehr als 3 oder 4 Sätze in der damaligen Regionalspielhilfe. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
Und, nochmal ganz kurz, du hattest oder den Charakter wirst du wahrscheinlich immer noch haben, der hat Land.
Ja.
In der
Welt von
Aventurien.
Und Titel.
Alter, das ist ja über krass.
Ja, es ist schon ziemlich cool. Obwohl als Baron bist du quasi so mit beiden Beinen in der Schwelle des Adels. Darunter kommt irgendwie nur noch der Freiherr und dann geht es so langsam los mit dem gemeinen Volk.
Ja.
Also die erste Stufe des richtigen Adels.
Ist doch voll geil. Ey, dein Charakter, also du kannst ja wirklich auf die Fahne schreiben, dass das, ich nehme an, Ulysses damals.
Nee, damals war es, das war ja noch vor Fanflow-Zeiten.
Stimmt.
Also bekommen habe ich die Baronie, da war ich, glaube ich, noch in der Lehre. Das müssen dann irgendwann, entweder noch sogar Ende der Schule oder Anfang Lehre, das muss Ende der 80er, spätestens 80er, Anfang 90er gewesen sein.
Ja, aber du hast ja vom Entwickler einen Titel gekriegt.
Ja.
Zumindest sein, das ist mega.
Genau.
Das ist richtig aber geil.
Aber genau das ist es. Ich habe einen Titel bekommen. Punkt. Mehr nicht. Ich hatte damit keinen irgendwie Anschluss an die Redaktion oder sonst irgendwelche künstlerischen Freiheiten oder Vorgaben oder Möglichkeiten, irgendwas anzusetzen, so spontan. Ich war halt einfach quasi, ich war relativ damals gesagt, damals wurde gesagt, wir waren relativ frei darin, unsere Baronie auszuarbeiten, für uns hinzustellen. Und dafür haben wir uns dann spätestens, als dann das Internet dazu kam, mit E-Mails mit den anderen Spielern aus unserer Umgebung so ein bisschen vernetzt.
Mhm.
Ich habe dann später auch tatsächlich auf meine Initiative die Yahoo Group für die Markgrafschaft Windhag gegründet und eine Webseite gebaut dafür. Da sind wir lange relativ viel rumgedümpelt. Und haben uns so ein bisschen auf so einen frühmittelalterlichen Stand eingespielt, wohingegen Albernia nach Norden ja immer so ein bisschen schottisch-keltische Einflüsse aufgedrückt bekommen hat.
Ja.
Und unser südlicher Nachbar Horasien ja mehr so venezianisch-italienische Renaissance-Feelings hatte. Aber wir waren halt ein Gebirge, wir waren ein bisschen ab vom Schuss. Und ich glaube, unser jetzt habe ich den Titel vergessen. Unser Markgraf war auch einfach lange Zeit einfach nicht da, weil der Markgrafentitel von Windhag ist lange Zeit einfach identisch gewesen mit dem Großadmiral der Westmeerflotte. Und damit ist man einfach ständig unterwegs gewesen anscheinend.
Geil. Ich finde das cool, find das mega. Mhm.
Ja, es kommt noch besser.
Okay, ich bin
als ja.
Also, die Messlatte ist schon sehr hoch.
Okay. Okay, also wir haben halt nur ein bisschen unter uns rumgetüdelt. Wir haben nicht wirklich Briefspiel gespielt. Das Briefspiel an sich ist ja eigentlich, irgendjemand hat einen Plot, schreibt das auf, schickt das an seine Gruppe, an seine Mitspieler oder die Leute, die sich dazu gemeldet haben. Und dann wird mal damals noch im Word-Dokument, oder bzw. anfänglich halt tatsächlich auf Papier, später dann auch im Word-Dokument, hat jeder seinen Teil reingetan, wie sich die Geschichte weiterentwickelt in Character. Und dann wurde es weitergeschickt an den Nächsten. Man hat seinen Teil farbig markiert, damit man weiß, wo dann vielleicht der Nächste irgendwie einspringen kann oder sowas. Und irgendwann wurde dann die Farbe rausgenommen und dann war das halt Gesetz an der Stelle. Das haben wir konkret nicht gemacht. Zumindest nicht, dass ich damit bei gewesen wäre. Mhm. Wir haben halt mehr so, man könnte fast sagen, so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Wir haben uns in unseren geilen Titeln erfreut und dass wir theoretisch die Möglichkeit hätten, hier mit unserem Land was Tolles zu machen. Aber es war halt wenig Interaktion mit der offiziellen Welt. Man konnte natürlich einen wilden Artikel schreiben, was in seiner Baronie passierte und den an die Redaktion schicken mit der Bitte, das doch vielleicht im aventurischen Boten zu veröffentlichen. Aber gab es halt keine Garantien für. Da musste man schon
gut für sein. Hm? Ja, gut. Okay.
Aber dann kam halt irgendwann Ulysses. Tatsächlich. Ich bin der Meinung, das war schon Ulysses, genau. Die haben mit DSA 4 um die Ecke und haben diese Hardcover-Regionalspielhilfen auf den Markt geworfen und haben sich tatsächlich da auch bei den Briefspielern bedient. Die haben tatsächlich dann einen Redakteur sich gesucht, der dann Kontakt aufgenommen hat mit der Briefspielerschaft über den Briefspielkanzler, der ja halt als Mittelsmann bei der Redaktion zumindest irgendwie mailtechnisch bekannt war. Und dann ist der Peter damals zu uns herangekommen, hat gesagt, er würde gerne hier das Ding da schreiben, würde sich ein bisschen unsere Vibes abholen und mit uns dran arbeiten. Und wir waren tatsächlich nur 5-6 Leute damals im Windhag und waren eigentlich sogar nur ein Anhängsel von Albernia, dem Königreich Albernia, zumindest irdisch verwaltungstechnisch, weil in Albernia war ein bisschen mehr los und wir waren halt geografisch in der Nähe und wurden dann da mit rangeklatscht und unterstanden, in Anführungszeichen, damit auch dem Briefspielkanzler von Albernia. Und da hatten wir jetzt die Möglichkeit, mit dem Peter Dean, glaube ich, hieß er, damals die Identität des Windhag herauszuarbeiten und wirklich auch in Buchform zu pressen. Und so 3-4 von uns haben dann tatsächlich auch mit dem Ding geschrieben. Und auch mein Name steht im Impressum von Am großen Fluss.
Geil.
Hm? Tatsächlich muss ich aber ein bisschen zu mich zurücknehmen und sagen, ich hatte durchaus ein Gebiet, zu dem ich hätte schreiben sollen damals, und habe dann aber eine Schreibblockade bekommen und wusste überhaupt nicht, wo ich hin sollte mit dem Ding. Mhm. Und musste mich dann mehr oder weniger zerknirscht aus der Aktivität abmelden und habe dann nur so ein paar kleine Anekdoten noch reingestreut, sodass mein Anteil an dem Buch tatsächlich am geringsten war aus dieser Gruppe. Aber es ist immer noch eine sehr schöne Beschreibung, wie ich bis heute finde, vom Windhag, wo viele von unseren Ideen damals eingeflossen sind, was wir im Vorfeld halt alles schon so ein bisschen entwickelt hatten und auch in unserem kleinen privaten Wiki aufgesetzt hatten. Da hat Peter echt das Schönste von rausgenommen, stimmig zusammengestellt und wir haben das tatsächlich auch so echt verkaufen können. Und so ist gedruckt worden.
Geil. Ich finde find sowas mega cool.
Das war unser Höhepunkt.
Cool. Hm? Also, ich höre das jetzt vielleicht nur so raus, aber DSA ist so die Welt, in der du richtig versunken bist dann auch, oder?
Ja, da war ich tatsächlich lange Zeit tief drin. Hm. War sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass es da halt eine vernünftige Welt gab, in der man sich verlieren konnte. So ein bisschen auch es wird dem Deutschen ja immer vorgeworfen, er regelt alles zu viel aus und geht zu sehr in die Breite. Und das hat dem schwarzen Auge der Aventurien damals einfach gut getan, dass es sehr früh sehr viel hatte im Grunde genommen. Und für andere Sachen, wie mein ursprüngliches Heimatsystem Dungeons & Dragons, gab es in der Zeit halt relativ wenig.
Ja.
Und wenn, war es relativ teuer und irgendwie waren da auch nicht so richtig viele Mitspieler dann. Gut, als dann DSA 3 und die Hardcover-Wände, DSA 4 und die Hardcover-Wände kamen, da war halt auch schon D&D 3, da bin ich dann auch da wieder mit eingestiegen, aber auch da gab es immer nur wenige Abenteuer und die Weltenbände waren brutal teuer und auch nicht so richtig schön aus meiner Warte damals. Und da kommt man halt in Aventurien noch, da war halt auch sehr viel weiße Fläche damals noch, sodass man quasi nur die Vibes drumherum aufsaugen konnte und sich dann auf so ein leeres Hexfeld setzen und da seine Sachen machen konnte.
Ja.
Das war, also ich denke tatsächlich gerne zurück an diese Zeit. Ich habe mit DSA viel Spaß und gehabt und viele Freunde gefunden, mit denen ich heute noch spiele. Mhm. Auch hier war wieder der aventurische Bote Gefährt. Ein Freund hatte, also ein heutiger Freund hat damals auch eine Anzeige im Boten gestellt, sucht Mitspieler, Und er kam halt aus meiner Stadt und habe ich ihm geantwortet. Geil, ne? Ja, und er war noch Schüler, ich war schon in der Lehre, ich hatte schon ein eigenes Auto, ich war halt mobil tatsächlich damals und bin dann in seine kleine Schülerrollenspielrunde mit seinen zwei Kumpels eingetreten und wir haben viel Spaß gehabt, wir waren auf der gleichen Wellenlänge und spielen bis heute überwiegend noch zusammen.
Geil.
Ja, so kann Rollenspiel tatsächlich Freundschaften begründen.
Der aventurische Bote, der verfolgt diesen Podcast ja auch so ein bisschen. Mhm. Und allein durch Carsten und, Christian und Angelika, die ja auch schon zu Gast waren, die ja für den aventurischen Boten mitschreiben. Und das ist der aventurische Bote. Ich finde diese Art von Zeitung ist es ja, einfach so geil, dass die Welt davon oder dadurch halt auch weiterleben kann, dass du,
ja.
Ich weiß nicht, wie es heute noch ist, ich glaube, da müsste ich vielleicht die beiden nochmal fragen, dass man aber trotzdem als Spieler in Aventurien vielleicht noch die Möglichkeit hat, irgendwas mitzuwirken und Ideen reinzubringen und ja. Ich finde das unglaublich geil, dass es das gibt und
das funktioniert heute noch.
Ja, und ich glaube, dass das in anderen Welten glaube ich auch sehr gut tun würde, wenn es sowas geben würde wie den aventurischen Boden.
Mhm.
Also dass halt
bestimmt
wirklich was passiert halt, ne, dass die Welt dann du klappst das Buch zu und dann steht die Welt still und wenn du es wieder aufmachst, also wenn du dich wieder an den Tisch setzt, dann lebt die Welt weiter und das ist halt einfach nicht so, wenn man ja auch die reale Welt mal so begutachtet. Es gibt zig Rollenspieler, die in der Welt von D&D oder halt eben auch in Aventurien spielen und ich finde das unglaublich klasse, dass es die Möglichkeit gibt, zu sagen, ey, der aventurische Bote, die Welt lebt, und man kann Sachen aufgreifen.
Ja. Das ist tatsächlich auch, ich glaube, so ein echtes Alleinstellungsmerkmal von DSA. Ja,
absolut.
Dass die, also ich meine, die meisten Rollenspielwelten, die länger als eine Edition durchhalten, entwickeln sich ja schon irgendwie weiter. Mhm. Aber so ein regelmäßiges, kurzfristig erscheinendes, ich weiß nicht, wie oft das heute erscheint, aber 2 Monate habe ich noch im Hinterkopf. So ein 2-monatlich erscheinendes Magazin, wo beschrieben wird, was sich in diesen 2 Monaten getan hat, was sich dann entwickelt und womit dann vielleicht auch das nächste Abenteuer, denn der nächste große Plot angetriggert wird. Ich weiß noch, wie wir damals den Boten gelesen haben, das war noch vor der 7 gezeichneten Kampagne. Und die haben sie irgendwie 3, 4, 5 Jahre lang aufgebaut. Ein Freund von mir hat den aventurischen Boten abbestellt, weil er gesagt hat, hier, da war diese tolle Nachricht, hier irgendwelche Kinder, die geraubt wurden und da ist nie wieder was gekommen. Ja, die Zeit ist halt weitergelaufen und die Kinder sind als höhere Jugendliche oder junge Erwachsene wiedergekommen und standen aber unter der Herrschaft eines bösen Magiers oder irgendwie sowas. Und das war so die ersten Ausläufer der 7 gezeichneten Kampagne.
Boah.
Der Rückkehr von Borberat, das haben sie damals über Jahre hinweg aufgezogen.
Krass. Übertrieben geil. Das muss man wirklich sagen. Ne?
Ist halt das muss man heute, ich weiß nicht, ob man sich das heute noch leisten kann. Ich stecke da nicht mehr so drin. Aber da haben sie damals echt Zeit investiert und Pläne geschmiedet, auch echt lange Pläne. Und da ist dann halt dieses epische Meisterstück rausgekommen, das wir heute als Borberat-Kampagne oder die 7 gezeichneten kennen. Hallo Katze.
Ja, ich sehe die Katzen da die ganze Zeit im Hintergrund so ein bisschen rumspielen.
Ja.
Nee, also ja, die 7 gezeichneten ist natürlich eine Kampagne, die kennt, glaube ich, jeder DSA-Spieler, zumindest vom Namen her. Und ich glaube, jeder DSA-Spieler hat heutzutage, glaube ich, großen Respekt davor, die zu spielen, weil die ja schon sehr lang ist, ne?
Ja, die ist brutal lang und sie macht auch nicht wirklich überall Spaß, muss ich sagen. Ich habe sie 1,5 Mal gespielt.
Okay, krass.
Ich habe sie, ich war in der Mitte der 90er, bin ich eingezogen worden, damals zur Wehrpflicht zum Bund und habe da jemanden aus Hamburg kennengelernt. Das ist knapp 60 Kilometer südlich von meiner Position.
Ja.
Also ich habe im Pausenraum meines Bereichs dann als junger Unteroffizier den aventurischen Boten gelesen. wieder so ein Fangteil. Und der andere wusste halt auch, was das ist. Der spielte auch und sagte zu mir, wenn ich den jetzt lese, dann haut mein Meister mich, weil ich dann Spoiler kriege. Weil da halt schon Artikel drin standen von Sachen, die sie noch nicht gespielt haben.
Ja, okay.
Und so sind halt die nächsten sehr, sehr langen Freundschaften entstanden. Ich bin in meiner Bundeswehrzeit, nach meiner Bundeswehrzeit, zu seiner Gruppe nach Hamburg gefahren und da haben wir die Sieben Gezeichneten gespielt.
Hey, geil, ey.
Ne? Und also, ein paar Jahre später dann mit meiner lokalen Gruppe, da kam dann dieser Sammelband raus, die Neuauflage für DSA 4 dann. Und da haben wir uns auch jahrelang, ich sag mal, ein bisschen gequält, weil der Sammelband schon sehr viel auch von der Vorgeschichte enthält, von dem vorher erwähnten Aufbau und so. Und lange Zeit hetzt man diesem wiederauferstandenen Bauberater an irgendeiner Stelle hinterher, ohne ihm wirklich Hafer werden zu können. Und es ist, also aus meiner Sicht war es ein ziemlicher Grind, würde man heute sagen.
Ja.
Es war sehr anstrengend, es war wenig befriedigend, es war nicht lustig und deswegen bin ich dann irgendwie nach 2 Jahren zu dem Entschluss gekommen, also ich bin Schichtarbeiter, ich muss mir meine Zeit echt einteilen und das alle 2 Monate hat mir sogar nur Termin, weil halt nicht nur meine Schichtarbeiter, aber auch andere Leute andere Termine immer wieder hatten. Das war nicht schön und da bin ich dann irgendwann auch ausgestiegen und habe dann auch nicht mehr zurückgeblickt.
Ja, ich glaube, ich kann nicht viel dazu sagen, dass die zur Bobberat-Kampagne, weil ich es halt einfach noch nicht gespielt habe. Ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass ich mir sage, okay, ich lese mir das mal durch und lese mich da mal rein und versuche das halt mit unserer Tischrunde so in einzelnen One-Shots durchzuspielen, sodass man wirklich immer mal wieder was anderes hat, weil das machen wir ja tatsächlich so, wir spielen ja immer mal wieder was anderes zwischendurch, abseits vom Fantasy und das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, die Bauerrad-Kampagne zumindest einmal gespielt zu haben.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. So ein bisschen eingekürzt, ein bisschen konzentriert und in verdaubaren Häppchen, ja.
Ja, ja, genau.
So könnte man das sicherlich machen.
Ja, wir sind jetzt sehr intensiv in die DSA-Welt eingestiegen. Du hast ja gerade schon erwähnt, am Anfang mit D&D bist du gestartet. Hast dann Shadowrun gespielt.
Kurz, ja.
Du hast es gespielt. Man kann nicht sagen, dass du gespielt hast, aber du hast die Erfahrung gemacht und für dich entschieden, das ist nicht meins. Das ist völlig in Ordnung. Und hast dann, bist dann abgetaucht in DSA, hast seinen Titel gekriegt oder dein Charakter hat den Titel gekriegt. Da ziehe ich echt den Hut vor, bin ich finde das mega cool. Hast du denn, du bist 86 angefangen, das ist natürlich, wie du schon sagst, ein paar Donnerstage her. Hast du noch mehr Systeme gespielt in der Zeit? Hey Achim, sag mal, was sind das denn für geile Würfel, die du hast?
Ja, Fabian, das ist Spicy Dicey. Das sind scharfkantige Resin-Würfel mit echten getrockneten Chilis drin. Auf die Idee bin ich gekommen, nachdem ich mein eskaliertes Hobby von 2020 mit Chilis züchten einfach weitergesponnen habe und natürlich auf die konsequente Idee gekommen bin, die in ein siebenteiliges Würfelset zu gießen. Die gibt es dann ab dem 25.10. auch auf unserer Kickstarter-Kampagne, zusammen mit coolen Extras wie einer Münze und Würfelboxen mit Chili-Thema und natürlich auch D&D-Supplements wie einem Bossfight, einem Dungeon und vielleicht sogar Custom-Character-Classes, alle mit coolem Chili- und Feuerthema. Die Würfel selber gibt es in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen und du kannst das Ganze angucken unter spicydicey.legendaryitems.de. Ab dem 25.10. geht's los.
Sehr cool. Die kann man aber nicht essen, oder?
Solltest du besser nicht, vor allem vom W4 lieber die Finger lassen. Da tut weh, spätestens beim Rauskommen.
Sehr cool. Das checke ich auf jeden Fall mal ab dem 25.10. unter der genannten Adresse. Check die Shownotes ab und dann unterstützt das ganze Thema.
Genau. spicydicey.legendaryitems.de.
Ja, wie gesagt, ich habe ja fast alles angefangen, was nicht irgendwie mir aus den Händen gerissen wurde. Und da ist echt viel dabei gewesen. Also ich habe in viele Sachen reingeschaut. Ich habe auch Plüschpower und Plunder kurz besessen und gelesen und fand es faszinierend. Aber irgendwie hat sich nie eine Spielrunde ergeben. Was meine Frau auch sehr schade fand, als ich ihr dann später irgendwann, also da waren wir noch nicht zusammen, aber ich habe ihr später von diesem Spiel erzählt und sie fand das toll und hätte es gerne gespielt und ich konnte das Zeug nicht mehr finden. Ja, schade. Aber ich habe ziemlich viel in alle Richtungen, wie gesagt, ausgestreckt und habe irgendwann bin ich, genau, ein Freund von mir kam mit dem Rollenspiel Kult an. Ist schon ein paar Tage länger her. Das war, ich glaube, die erste deutsche Ausgabe von Kult. Da haben wir reingeschaut. Die fanden wir faszinierend. Die war ja so grundsätzlich irgendwo so ein bisschen böse, faszinierend, dunkel.
Ja.
Und wir haben im Hintergrund nicht wirklich geschnallt. Wir haben nicht ganz genau verstanden, worauf dieses Spiel hinaus wollte. Und konnten dann nicht wirklich was mit anfangen. Und dann kam Vampire um die Ecke.
Oh.
Dann kam die erste deutsche Ausgabe von Vampire, die Maskerade. Und die hat, ich sage immer gerne, die hat für mich das erfüllt, was Kult mir versprochen hat.
Oh, krass.
Ja. In Vampire spielst du ja?
Ja, ich habe es nämlich jetzt in einer der letzten Aufnahmen halt von einem gehört. Kult fängt da an, wo Cthulhu aufhört.
Okay.
Mit dem Horror.
Das ist auch schön also gesagt,
so,
ja?
Hm? Ja. Also, ne, also ich habe mir das halt so krass vorgestellt, so dass Kult halt wirklich. Ich habe es selber noch nicht gespielt, steht bei mir auf jeden Fall liegt auf dem Stapel der Möglichkeiten. Aber das hat mich schon, also der Satz hat mich schon sehr abgeholt.
Ja, Cthulhu habe ich auch ein paar Mal gespielt. Da macht halt die Faszination dieses Untergründige aus. Dass der Horror halt irgendwo da ist, du kannst ihn nicht wirklich fassen, aber er hat seine Tentakel überall. Und plötzlich stehst du beim Zeitungshändler und entdeckst an dem irgendwie einen Hinweis darauf, dass er Mitglied von so einem Kult ist.
Ja.
Vielleicht oder sowas, ne? Das kann ich gut fassen. Wie gesagt, Kult habe ich nicht, ich sag ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden damals.
Ja.
Es hat mir was Düsteres, Unheimliches, Cooles versprochen und ich konnte es nicht greifen und dann kam Vampire raus und das hat mir damals das gegeben, was ich bei Kult gerne gehabt hätte. Ja. Und das ist dann so die nächste riesengroße Liebe an Welten gewesen. Mit der Welt der Dunkelheit bin ich bis heute quasi durchgehend in verschiedenen Konstellationen, mit verschiedenen von diesen Subsystemen verbandelt und am Spielen und ist ja auch schon 7 Jahre her, da kam die aktuelle 5. Edition von Vampire heraus. Mhm. Und damit bin ich auch wieder eingestiegen und haben das erste Mal einen richtig großen Umschwung im Regelsystem gemacht, in den Bedeutungen der verschiedenen Untersysteme da. Und jetzt seit 2 Jahren leite ich immer mal wieder, aktuell zum 4. Mal, so ein Einsteigerszenario, um Leute auch in Vampire reinzuziehen. Und bisher hat das immer sehr gut funktioniert.
Sehr gut. Ja, Leute abzuholen ins Rollenspiel ist immer geil. Also
ja, ich, total.
Ich träume da ja auch von, mehrere Leute abzuholen und gerade auch Kinder dabei, Grundschule und so, da geht. Ja. Also ich finde das mega cool. Und es sollten meiner Meinung nach alle Pen and Paper Rollenspiele spielen.
Ja. Es ist ja im Grunde genommen am Ende, wenn man es auf das Wesentliche runter reduziert, ist Pen and Paper das Erzählen von Geschichten. Das gemeinsame Erzählen von Geschichten. Ja. Und das ist ja so eine Ursache des Menschen. Man unterhält sich miteinander, man hat eine gemeinsame Sprache, man kann Erfahrungen austauschen, man kann Ideen austauschen. Und das vom Ideen austauschen kann man zum Geschichten erzählen.
Ja, ich habe das gerne so, oder ich erkläre das halt gerne so, so von wegen, ja, was macht ihr denn da? Und dann sage ich das oder versuche ich das immer so zu erklären, okay, es gibt einen Spielleiter, der denkt sich eine Geschichte aus und die Spieler füllen diese Geschichte. Mhm.
Und das ist sehr dicht dran an meinem Ansatz immer, ja. Ich sage dann immer, und die Spieler sind Figuren der Geschichte, die machen können, was sie wollen.
Ja, genau. Das ist genau, ist doch so ein, wenn man das jetzt auf ein Blatt Papier aufschreiben würde, so ein Haken, so ein Pfeil, das zur Seite.
Ja.
Ja, nee, ist wirklich so. Also so versuche ich das meistens zu erklären. Und ich finde das mega.
Ja.
Wie gesagt, du hast jetzt gerade noch ein paar Systeme, Kult und Vampire The Masquerade. Würdest du Kult nochmal eine Chance geben, wenn du sagst, okay, gib mir mal das System und ich versuch's nochmal zu lesen?
Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt. Ich würde es auch jetzt gerade die aktuelle Version, ich glaube, die heißt dann Ork-Kult. Die klingt sehr vielversprechend und ich habe auch von anderen Leuten, wo dieses Spiel angesprochen wurde oder zum Thema kam, habe ich gehört, dass das super toll ist und ein bisschen was vom Hintergrund auch mitbekommen, was mir jetzt sicherlich helfen würde, das besser zu verstehen.
Ja.
Aber da müssten schon ein paar sehr spezifische Umstände zusammenkommen, wie zum Beispiel, ich muss 6 Monate nicht arbeiten und habe viel Zeit und muss mich um nichts anderes kümmern. ich sag ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen Bildschirm-Junkie. Ja. Und wenn ich etwas in der Hand halte, sollte es am besten leuchten und sich nicht zu langsam bewegen, dann sonst verliere ich ganz schnell das Interesse daran, was mir ein bisschen das Lesen von neuen Büchern verdirbt. Ich muss mich echt dazu zwingen, mal wieder ein vernünftiges Buch zu lesen. Ich habe jetzt vor einem Jahr den kleinen Hobbit angefangen. Ich bin schon halb durch. Großer Applaus für mich. Ja. Es ist ein bisschen traurig. Wie gesagt, ich war eine Leseratte früher. Ich habe Sachen verschlungen. Heute halt das digitale Zeitalter, Handy abhängig und.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also, es ist ja nun mal einfach das blöde Zeitalter von Digitalisierung.
Genau, genau.
Und ich habe jetzt zum Beispiel auch angefangen. Ich habe zu meinem Kumpel geschrieben, Pen and Paper goes digital, weil ich habe jetzt so ein Programm, wo ich Notizen aufschreiben kann. Ja. Und egal wo ich bin, ich kann auf dem Handy, ich kann auf dem PC, ich kann auf dem Tablet die Sachen aufschreiben. Ich habe sie in einem Speicherort und ich kann sie synchronisieren. Also egal wo ich bin, ich kann Notizen machen. Ich brauche mir keinen Zettel mehr holen oder den irgendwie in eine Tasche stecken und dann, warte mal, da war ja noch was, ich habe den in der Tasche, ja, total zerknüllt, kannst nichts mehr lesen. Also in einem Sinne macht Digitalisierung ja schon Sinn, aber weil du das gerade sagtest, ich muss was Leuchtendes vor mir haben. Ey, ich kenne das selber. Ich habe teilweise Social-Media-Apps auf meinem Handy Zeit gesperrt, also dass ich wirklich vielleicht nur eine Stunde halt irgendwie die App nutzen kann. Ne?
Habe ich auch gemacht. Ich habe mit meinem Router meinem Handy ein Zeitfenster gegeben. Ab 22 Uhr oder so war weg. Und da hatte ich noch nicht so einen richtig coolen Datenvertrag, dass ich dann auch ein bisschen geizig war, irgendwie noch länger als 5 Minuten mehr auf Facebook rumzuscrollen oder sowas, weil das auch nicht so datenintensiv war. Instagram ging ja schon mal gar nicht. Das hat ja gesaugt wie blöd. Jetzt habe ich vor einiger Zeit hier einen Repeater mir ins Haus stellen müssen und dann liegt mein Bett jetzt normalerweise genau im Kreuzungspunkt vom Originalrouter und dem Repeater und den Repeater kann ich nicht sagen, lass mich nicht rein. Und von daher habe ich jetzt normalerweise leider wieder überall Vollzugang. Jetzt muss ich wieder meine Selbstbeherrschung arbeiten.
Ja, genau, das ist, glaube ich, auch das Problem. Ich glaube, wir müssen uns alle mal wieder daran gewöhnen, mal das Handy zur Seite zu legen und wirklich sich ein Buch zu schnappen oder wenn es ein Regelwerk ist. Also ich sag mal so, im Rahmen des Podcasts habe ich natürlich ein paar tolle Systeme kennenlernen dürfen. Ich habe natürlich auch im Rahmen des Podcasts mir das ein oder andere System ja auch gekauft. Mhm. Und zumindest worauf ich halt Bock hatte. Ne? Und ich habe dann irgendwann mal die Frage von meiner Frau gekriegt, hast du die eigentlich alle schon gelesen? Und ich habe geantwortet, ich kann in jedem System einen Charakter erstellen.
Ja.
Ne? Zumindest sehr grob, aber ich kann einen Charakter erstellen. Und ich habe die Bücher, die fresse ich ja. Also die, wenn ich mir ein neues Rollenspielbuch kaufe, ich freue mich schon auf Others Game, das demnächst kommt. Ja. Pirate Borg von System Matters, da freue ich mich mega drauf. Wenn die kommen, dann werde ich wieder auf dem Sofa liegen und halt lesen, ne? So. Mhm. Und macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Mhm. Aber zurück zum eigentlichen Thema.
Ja, genau. Ja, man streift, wie du eingangs ja schon mal erwähnt hast, man schweift schnell ab.
Ja, ey, das ist aber, man unterhält sich und es ist einfach schön, sich zu unterhalten.
Es ist der Flow.
Genau, das ist ja auch irgendwie schön an diesem Podcast, dadurch, dass wir halt alle irgendwie das gemeinsame Hobby-Rollenspiel haben. Man ist halt gleich so auf einer Wellenlänge, ne? Und man kann sich halt einfach gut unterhalten. Also die Gesprächsthemen gehen halt nicht aus, egal in welche Richtung. Du hast ja jetzt ein paar Rollenspielsysteme gesagt. Du würdest im Zuge mit der neuen Edition von Kult auch nochmal die Chance geben, wenn die Umstände passen. Gibt es dann bei dir, ich habe es schon einmal erwähnt, gerade eben auf dem Stapel der Möglichkeit, oder auf dem Stapel der Möglichkeiten, so ein paar Systeme, die du gerne nochmal ausprobieren würdest?
Ausprobieren. Es gibt immer so wieder so ein paar Bücher, ein paar Spiele, die flackern so in der Peripherie meines Wahrnehmungsbewusstseins auf, weil wieder irgendwo eine Kickstarter-Kampagne dafür läuft oder weil irgendjemand das durch die sozialen Medien treibt, weil es cool ist. Und dann denke ich mir, ach ja, das ist auch ganz cool hier. Jetzt zum Beispiel dieses Fabula Ultima, das JRPG. Das sieht super schön aus. Ich habe, als meine Starfinder-Runde einmal ausgefallen ist, hat einer der Spieler gesagt, komm, dann leite ich jetzt spontan Fabula Ultima. Hat mir auch ganz gut gefallen. Und auch gerade um junge Leute heutzutage mit reinzukriegen, ist das vielleicht gar nicht verkehrt.
Ja.
Zeit. Zeit.
Ist unser größer Feind.
Man wird ja nicht jünger, die Aufmerksamkeit wird nicht größer. Ich bin teilweise dreimal die Woche abends nach der Arbeit noch zur Probe am Theater. Das sind auch wieder 2 Stunden weg. Und dann kommst du irgendwie um 8 oder 9 nach Hause und dann hast du auch keine Lust mehr, sowas noch zu lesen, großartig, oder auch keine Kapazitäten mehr.
Ja.
Und deswegen, also ich habe auch tatsächlich viele Bücher, die ich auch nochmal durchgeblättert habe. Ich habe sehr viele Hintergrundbände für die Welt der Dunkelheit, für Vampire, für Werwolf, für Magus und auch für Wraith, also die Gespenstergeschichten aus der Welt der Dunkelheit, habe ich auch Sachen im Regal stehen, die ich auch nicht viel mehr als durchgeblättert habe, weil erstmal, sie sehen toll aus, sie sind wie so ein Magnet, der mich angesprungen hat und dann konnte ich sie nur noch bezahlen und weglaufen. Aber ich habe nicht die Zeit,
shut up.
Ja, genau. Take my money and let me go. Dann blätterst du durch und denkst, ach, das ist eine coole Idee, das ist geil. Und wenn ich nochmal leiten sollte, dann mache ich das mit dem Ding und mit dem. Und hier, neues Buch, Rollenspieler ADHS, man kennt es.
Ich habe eine sehr, sehr gute Aufmerksamkeit. Puzzle.
Ja, mein Sohn hat das auch und er sagt immer, das heißt, ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit. Hey, Schmetterling!
Genau.
Ja.
Nee, ist so, ist wirklich so.
Ja, ja. Und ja, also da, also ich habe viele Sachen, ich habe sehr viele Bücher in meinem Privatbüro stehen. Ich habe jetzt hier in meinem Wohnzimmer zwei kleine Regale vollgeknallt mit den Sachen, die ich aktuell spiele, was hauptsächlich D&D 5th Edition, Starfinder und ein bisschen aus der neuen Welt der Dunkelheit noch ist. Und da muss ich mich drauf konzentrieren. Ich muss mich tatsächlich so ein bisschen konsolidieren mit dem, was ich spielen kann, wenn ich irgendwann mal auf einer Online-Con oder auch auf einer realen Con bin und da die Möglichkeit habe, was Neues auszuprobieren, dann versuche ich das auch manchmal. Aber ganz ehrlich, es kommt nicht mehr so oft vor, weil ich halt mit dem, was ich habe, ausgelastet bin. Ich habe auch, ich habe damals für Prometheus Games Savage Worlds supported. Ist auch ein super tolles Universalsystem. Es hat ein paar super tolle Hintergrundwelten in verschiedenen Genres, die auch super zu lesen sind. Und ich habe auch, ich habe aber abseits meiner Support-Tätigkeiten so gut wie nie Savage Worlds leiten können. Man muss ja auch erstmal Leute dazu finden. Und wenn man hier so in der kleinen Provinz wohnt, dann wird es relativ eng irgendwann mit exotischem Kram.
Ja.
Und so habe ich mich dann auch auf ein paar Mainstream-Systeme langsam eingeschossen.
Ja, ist halt so. Ne? Man muss auch, irgendwann musst du gucken, wo du bleibst. Ist halt so.
In der Tat. Ein also, Tod muss man sterben.
Also ich sag mal so, es gibt natürlich auch schon den einen oder anderen Gast, der beruflich aktiv ist, was Rollenspiele angeht. Und ich habe tatsächlich einen kleinen Traum und den habe ich jetzt auch mit meinen Kumpels vor ein paar Tagen, also letzte Woche, so geäußert. Ich sag, eigentlich hätte ich voll Bock, so ein Rollenspielcafé aufzumachen, wo man wirklich bisschen Cola trinken kann, Kaffee trinken kann, vielleicht Kuchen noch und ein paar Snacks und sowas halt. Und dann halt wirklich mit der Gruppe, die wir ja haben, zu sagen, ey, wir haben aktuell drei Spielleiter, der vierte und der fünfte sind dabei, sich in Systeme einzulesen und dann zu sagen, komm, ich mache einen Rollenspielcafé auf und wir bieten halt an den Wochenenden oder vielleicht auch unter der Woche abends halt Rollenspiele an. Und das wäre so.
Sehr cool, ja.
Das wäre tatsächlich geiler, richtig geiler oder ist ein Traum, definitiv. Der kam letzte Woche so eigentlich willst du nicht mehr so in der Schicht arbeiten, so wie du kennst das ja selber auch.
Ja.
Einfach so den, also. Sollte das mal irgendwann klappen, dann würde ich mich mega darüber freuen. Also
zum Lottogewinn kommt doch immer richtig.
Und das ist genau der Punkt. Einmal Lotto gewinnen, dann höre ich auf zu arbeiten und das oft kommuniziere ich auch offen mit meinem Chef tatsächlich. Also würde er aber nicht anders machen.
Klar.
Und dann würde ich mir tatsächlich dieses Rollenspielcafé irgendwo anlachen. Also würde mich auch nichts mehr aufhalten.
Meine Frau hat früher, wenn wir so durch die Gegend gefahren sind, wenn wir so über die Dörfer gefahren sind, da sind der ein oder andere alte Bauernhof steht da rum, teilweise auch nicht mehr so gut in Schuss. Und da kam immer so, ach komm, einmal im Lotto gewinnen, dann hauen wir uns einen Hof und dann ziehen wir hier alle zusammen und dann haben wir eine große, also Esszimmer machen wir dann die Spielhalle.
Oh ja.
Und dann können wir, unsere ganzen Kumpels können dann alle irgendwo eigenen Ecken haben in diesem Haus. Das ist ja wirklich groß genug meistens. Und die Scheunen braucht man ja auch nicht unbedingt mehr für Tiere und Maschinen.
Ja.
Die große Rollenspieler-Wiki. Oder wenn wir alle alt sind, irgendwann ins Altersheim gehen, wir brauchen einen Gruppenraum mit einem großen Tisch, wo alle Rollenspieler ranpassen. Damit wir zusammen.
Ja. Ey.
Die Rollenspiel-Wiki im Altenheim.
Ich möchte mit meinen Würfeln begraben werden irgendwann. Und ich bin halt vor 9 Jahren erst mit dem Hobby angefangen. Mhm. Und aktuell sehe ich mich tatsächlich wirklich in einer so schönen Position, das hier machen zu dürfen mit dem Podcast, dass es Leute gibt, die sich das auch wirklich anhören und dass es halt Leute auch gibt, die sich so wie du bei mir melden und sagen, hey, ich habe Bock mitzumachen. Und ich finde das einfach schön. Ich bedanke mich nochmal, also das ist noch nicht das Ende der Folge, aber ich bedanke mich jetzt schon mal für alle, die hier nochmal, alle hier, die gewesen sind und auch noch wieder kommen werden und an die Gäste, die auch sich dazu nochmal entschließen sollten. Und das ist einfach fantastisch. Ich finde es ganz, ganz toll.
Mhm. Ja, ich höre auch die ein oder andere Folge immer wieder sehr gerne. Ja.
Das ist sehr schön. Mhm. Andreas, wir haben jetzt gerade von unseren Träumen gesprochen. So einmal den Lotto-Jackpot gewinnen und dann machen wir eine schöne große WG auf, irgendwo im Herzen von Deutschland mit einer Direktzuganbindung für alle, die Bock haben, Pen & Paper zu spielen.
Was? Ganz Jahrescon.
Oh ja, oh, das wäre so schön. Was macht das Rollenspiel für dich so besonders?
Oh, das ist eine harte Frage, wenn man das schon so lange macht. Es ist das Soziale, sag ich mal. Man trifft sich mit seinen Freunden, auch durchaus in unterschiedlicher Zusammenstellung immer mal wieder. Und man hat was Gemeinsames. Man kann miteinander, wie gesagt, diese Geschichte erzählen, die Geschichte seiner Figur weitererzählen, die man sich ausgedacht hat. Und hat diese hoffentlich meistens spannenden und herausfordernden Sachen, die der Spielleiter einen um die Ohren klatscht. Mhm. Und freut sich dann gemeinsam mit den anderen, wenn man diese Herausforderung überwunden hat. Das ist, es sind die Abenteuer des kleinen Mannes, sozusagen. Die wenigsten von uns werden heutzutage noch rausgehen wollen oder können es und erleben richtige Abenteuer, wie sie die Romanhelden noch erlebt haben. Mhm. Nicht jeder ist geboren, James Bond zu sein. Auf diese Art und Weise kriegt man noch intensiver, sag ich mal, als in einem Buch oder in einem Film die Möglichkeit, noch ein Abenteuer zu erleben.
Ja.
Und das halt mit seinen Freunden. Hoffentlich.
Ja. Also ich finde auch, klar, wenn man einen Film guckt, man ist drin, man ist gespannt, was passiert als nächstes. Aber es wurde ja auch schon ganz oft gesagt, dass das Gehirn ja nicht so unterscheiden kann, weil es passiert ja trotzdem. Ne? Also wenn du Rollenspiel spielst, passiert das ja. Mhm. In deinem Kopf passiert das Ganze ja.
Genau.
Wenn du aber einen Film guckst, dann passiert das vor deinem Auge und du kannst es sehen und du findest das natürlich alles total spannend und visuell ganz schön. Aber der Anreiz ist halt ein ganz anderer, wenn es halt im Rollenspiel ist. Und,
genau, es ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Konsumieren und Machen.
Ja, genau.
Im Film kannst du nur zugucken und passiv dabei sein und dich überraschen lassen, was macht der Held jetzt als nächstes. Aber beim Rollenspiel, da bist du die Überraschung.
Dann bist du der Held und kannst entscheiden, was als nächstes passiert.
Genau.
Ist so. Sehr, sehr schöne Worte, Andreas.
Ein Zufall. Manchmal passiert auch sowas, ja.
Ja, das ist einfach so die Fragen, die man, wo man erst denkt, so, wie soll ich die beantworten? Hast du noch irgendwas, hast du doch vielleicht eine Frage an mich oder hast du irgendwas, was du den Zuhörern gerne mitteilen möchtest oder mitgeben möchtest?
Oh, schwerer Seufzer. geht mehr ins Theater. Schamlose Eigenwerbung. Also unterstützt eure lokalen Schauspieltruppen. Und ja, erzählt mir Geschichten. Holt den Nachwuchs ran. Ich habe jetzt von einer Freundin die Frage bekommen, ob ich ihrer 15-jährigen Tochter und ihrer Freundin Dungeons and Dragons beibringen kann. Oder ob ich jemanden kenne, der das würde. Hm. Finde ich ganz toll. Wäre ich so spontan hier drauf gekommen, denen das irgendwie nahe bringen zu wollen oder so. Aber wenn man dann sowas gefragt wird, ist klasse. Und falls irgendwo jemand auffällt, der sich mit Fantasy beschäftigt oder vielleicht auch entsprechend irgendwelche anderen. Wo will ich jetzt hin mit meinem Satz?
Ich glaub, der
vorsteckt. Ja.
Ja.
Ergreift die Gelegenheit.
Genau.
Bekehrt sie.
Versucht an die Leute ranzutreten.
Ja, begeistert
sie. Den Leuten, begeistert sie für das Hobby Rollenspiele. Ist einfach so, ja. Genau.
Ja. Also genau. Sucht es zumindest.
Genau.
Genau. Ne? Finde, ist es nicht unbedingt für jeden was?
Nein,
absolut. Aber ich würde fast behaupten, ein großer Prozentsatz bleibt dabei.
Ich habe letztes Jahr zu Silvester oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, haben meine Eltern zum Beispiel Krimi-Dinner gespielt. Und die wissen natürlich, dass ich seit Jahren das halt eben mache mit Rollenspiele und so. Und als sie mir das dann gesagt haben, dass sie dann halt an dem besagten Silvesterabend Krimi-Dinner machen, da habe ich zu denen nur gesagt, und genau das mache ich seit so und so vielen Jahren. Nur, dass wir halt Würfel benutzen und dass die Geschichte insoweit noch nicht fertig geschrieben ist. Beim Krimi-Dinner hast du es ja eher so ein bisschen, da gibt es so Hinweise, die du dann pro Spielrunde bekommst und ausspielen kannst. Okay. Und ich sag, das ist eigentlich das, also Krimi-Dinner ist eigentlich das, was wir machen, nur mit Würfel.
Mit mehr Zufallsentscheidung, ja.
Per Zufallsentscheidung, genau. Und ja, meine Mama, also meine Mutter, die sagt auch immer mal wieder, sie interessiert sich immer mal wieder dafür und sie sagt auch selber, ich hätte richtig Bock, das mal auszuprobieren. Na, ich sag, gar kein Thema. Ich habe mehr als genug Stuff da. Hol dir irgendwie Freunde ran, Nachbarn, die mich kennen. Ich sag, und dann setzen wir uns in den Schuppen und spielen eine Runde. Gar kein Thema.
Genau.
Die Initiative muss von ihr kommen.
Das Angebot steht, die Tür ist auf.
Das ist so, das ist so. Ne?
Genau, so. Genau. So soll es sein. Man darf aber dann auch nicht unbedingt den eigenen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber man darf sich selbst auch nicht überschätzen. Ich erwähnte ja meinen Sohn, der jetzt auch schon 22 ist, der ist quasi ja damit aufgewachsen. Meine Frau hat auch mitgespielt bis zum Schluss. Die ist vor 8 Jahren verstorben. Das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis, aber trotzdem, weder davor noch danach habe ich es wirklich geschafft, mein Sohn hat Interesse gezeigt, mit ihm was anzufangen in dieser Richtung. Das hoffe ich jetzt mit der eben erwähnten 15-jährigen Tochter einer Freundin irgendwie wieder gut machen, in Anführungszeichen, zu können und ihn damit reinzuholen, weil er die Mädels halt auch kennt. Aber wenn der Wille da ist, ist das schon ein sehr guter Anfang, aber man muss dann auch das umsetzen kommen. Man muss da was haben, mit dem man dann wirklich davon kommen kann. Ja.
Sehr schön. Andreas, es war mir ein Fest. Ich habe mich sehr gerne mit dir unterhalten.
Dito.
Und ich sag mal so, ich biete das gegeben an, du bist immer herzlich eingeladen, wenn du was erzählen möchtest, wenn du irgendwann mal eine Folge hörst und sagst, ey, zu dem Thema kann ich auch noch was sagen, dann bist du immer herzlich eingeladen, genauso wie alle anderen auch. Das war ein sehr schöner Abend. Danke.
Das kann ich nur bestätigen, das hat mir den Freitagabend noch ein bisschen süßer gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Gar kein Thema.
Und da fällt mir so am spontan ein, wie du sagtest, vielleicht nochmal eine neue Runde oder sowas. Mein eigentlicher Aufhänger, halt dieses, habe ich im Vorgespräch ja noch erzählt, also ich habe ja damals die Folge mit Gudrun gehört, wo sie davon erzählte, dass sie halt sich selbst gespielt hatte. Das war ja auch das war ja mein Einstieg darauf, mich überhaupt nochmal bei dir zu melden. Weil das ist etwas, was wir bei mir in der Gruppe auch gemacht haben, in 3 verschiedenen Systemen oder Iterationen. Und von dem ich nicht gedacht hätte, dass es noch andere Leute gibt, die dieses Konzept verfolgen.
Also, ich finde es, wie gesagt, ich finde es mega, mega cool, dass ihr euch bei mir meldet. Habt da keine Scheu vor, das ist ganz wichtig. Ich bin nur ein normaler Dude, der genau so Rollenspiele liebt wie ihr. Und ich möchte einfach jedem diese Möglichkeit bieten, zu erzählen, einen Blick hinter den Charakterbogen zu werfen. Und ich glaube, viel mehr brauche ich dazu nichts zu sagen. Andreas, noch einmal vielen, vielen Dank und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ja.